Ja, herzlich willkommen in der Session jetzt hier auf dem Knowledge Camp, eine besondere Session. Wir zeichnen es nämlich parallel als Podcast auf im Management 2.0 Podcast. Wir sitzen hier zusammen mit so, weiß ich nicht, ob jemand gezählt hat, 25 Leuten ungefähr in einem Raum. Und ich habe bei mir den Martin Geisenheimer von der Swisscom in der Schweiz. Und Martin, du hast, wenn ich es richtig im Blick habe, jetzt die Dreierstaffel hinter dir. Du warst auf Corby Learning Camp, auf der No Touch und jetzt auf dem Knowledge Camp. Du bist wahrscheinlich jetzt komplett geflasht von Wissen und Lernen.
Für dieses Jahr weiß ich es jetzt.
Okay. Wie hast du die drei Veranstaltungen erlebt? Was sind so die Highlights bisher aus den Veranstaltungen für dich gewesen?
Also sehr speziell fand ich das diesjährige Corporate Knowledge Camp in Frankfurt, wo ich jetzt vierte oder fünfte Mal dabei war, weil jetzt waren es 300 Teilnehmende und so in der Größe fand ich das eine große Herausforderung auch, in also wirklich großen Sessions dann zu sitzen, teilweise mit 40, 50 Personen und ja, das ging dann schon wieder so in Richtung frontal.
Das funktioniert dann nicht mehr gut als Session quasi, als richtig, interaktive.
Ja. Ja, war dann nicht sehr, sehr diskursiv. Und das ganze Gegenteil dann, die No-Touch mit 40 Teilnehmenden, wo es dann wirklich sehr intensive Arbeitsgruppen gab, in denen diskutiert wurde und in denen auch für mich ein großer Mehrwert und großer Nutzen bestand.
Und Knowledge Camp bisher, was waren die Highlights jetzt?
Gestern war ich ja leider nicht da und von dem her kann ich jetzt zu dem Format noch nichts sagen.
Okay. Ja, dann vielleicht jetzt nochmal zu der Session heute hier. Wir sind schon so ein bisschen fishbowlig angeordnet. Also unsere Idee war jetzt gewesen, es geht ja um Wissensmanagement 2.0 bei der Swisscom, da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Wollen es aber nicht nur so in einem Dialog sozusagen machen, sondern würden in der zweiten Session öffnen, wenn jemand von euch rein will und auf Basis von dem, was ihr gehört habt, Fragen an den Martin habt, Kommentare habt, irgendwo nachbohren wollt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Einzige Voraussetzung, deswegen sage ich Fishbowl, hier liegt noch ein drittes solches Headset. Ihr müsstet sozusagen auf den heißen Stuhl da, auf den weißen und euch das Headset entsprechend auf den Kopf setzen und so ungefähr 3 Finger Abstand vom Mund. Dann kann man euch auch hinterher gut hören, weil das, was wir jetzt hier aufnehmen, wird heute dann oder wird im Nachgang dann auch als Podcast veröffentlicht, sage ich nachher auch noch wo dazu. Okay, also dann würde ich sagen, starten wir mal. Ich habe mal als Einstiegspunkt einen Artikel rausgesucht, der ist erschienen in der Wirtschaft und Weiterbildung 9/2014, also ist schon eine Weile her, hatte irgendwie das Label Wissensmanagement und der Eingangssatz oder Eingangsartikel hieß, um allen Mitarbeitern Zugang zum Firmen-Know-how zu ermöglichen, haben viele Betriebe bereits Firmenwikis und soziale Netzwerke geschaffen. Das Telekommunikationsunternehmen Swisscom geht einen Schritt weiter. Die Schweizer setzen auf Erkenntnisse der Hirnforschung, um das kollektive Wissen in ein selbstlernendes Wissensmanagement-Tool zu integrieren und weiterzuentwickeln. Also das macht, glaube ich, so ungefähr den Aufschlag für das, was ihr getan habt. Also die Idee für die Session, die kommt ja aus dem Wissensmanagement-MOOC, der gerade läuft. Da sind wir als Hausaufgabe aufgerufen, so ein Open-Content-Asset zu erzeugen. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen einfach mal den Podcast als unsere Hausaufgabe quasi. Und ich denke, das ist jetzt interessant, einfach mal so zu den Wurzeln zurückzugehen, dieses Werkzeugs, was da erwähnt wird, ein bisschen drüber zu sprechen, was war eigentlich da die Ausgangssituation? Also warum habt ihr es gemacht? Was hattet ihr vorher schon? Womit wart ihr unzufrieden? Und was habt ihr dann letztendlich ausgewählt und eingeführt?
Ja, also klein bisschen Geschichte bei der Swisscom, wie das entstanden ist. Swisscom ist Telekommunikationsunternehmen in der Schweiz mit 20.000 Mitarbeitern. Wir sind zu über 50% im Bundesbesitz, also sind wir auch noch eine Behörde so ein Stück weit. Und wir sind ein Konglomerat von KMUs. Also Swisscom kauft immer auch gern mal Unternehmen dazu, wenn es zum Kerngeschäft passt oder zum erweiternden Geschäft. Und da hat natürlich jeder so sein Gärtchen. Aber was noch interessant ist, und das wird jeder wissen, der sich ein bisschen mal mit Großkonzernen beschäftigt, also pro Jahr eine Reorganisation, alle 2 Jahre eine große Reorganisation. Also da wird dann der Würfelbecher geschüttelt und anschließend ist nichts, kein Stein mehr auf dem anderen bei den Großen. Wir hatten gerade wieder eine, wo rein 700 Leute raus, 500 Leute rein, also wo dann wirklich viel passiert. Und wir hatten vorher schon eine Wissensdatenbank oder Wissensdatenbanken, natürlich viele Wissensdatenbanken. Aber durch diese permanenten Wechsel war man nicht mehr in der Lage zu wissen, wer mit welchem Wissen in seinem Kopf, mit welchen Erfahrungen, wo finde ich den denn jetzt? In welcher neuen Organisationseinheit sitzt der denn jetzt? Also unsere Wissenslandkarten waren so volatil wie manche Börsenkurse. Und dann war einfach die Überlegung, wie können wir es denn hinbekommen, dass man unabhängig davon zu wissen, wer das Wissen hat, die richtigen Fragen an die richtigen Leute zu bringen. Da war dann die Zusammenarbeit mit StarMind, also Ask the Brain basiert auf StarMind, das ist auch ein Schweizer Unternehmen, wie gesagt.
Ask the Brain ist Teil eures Intranets sozusagen, ist ein Intranet. Pool. Ist
aus dem Intranet aufrufbar, ganz ja. genau. Und da hat man eigentlich mit Starmine zusammengesessen und überlegt, wie können wir denn das Thema angehen. Im Grunde genommen ging es dann ganz einfach und ganz schnell. Also innerhalb von 3 Monaten wurde das System ausgerollt und zwar unternehmensweit. Man sieht schon, in 3 Monaten haben wir nichts an dem Ding entwickelt oder angepasst. Das ist die Standardlösung von StarMind, die wir da einsetzen. Ja, vielleicht führe ich mal ganz kurz aus, was ja. dieses Ask the Brain denn eigentlich ist und was das tut und wie das funktioniert. Ask the Brain basiert darauf, dass jeder, der eine Frage hat, diese einfach stellen kann im System, erfassen kann.
So wie bei im Internet gutefrage.net oder Yahoo Clever oder sowas?
Richtig, ja. Ja, im Prinzip schon. Und im Grunde genommen kann diese Frage jeder beantworten, der der Meinung ist, er weiß eine Antwort darauf. Zwar ohne irgendwelche Redaktionsprozesse oder Qualitätssicherungsprozesse, sobald ich eine Antwort geschrieben und abgeschickt habe, ist die online. Der Fragesteller bekommt eine Information, deine Frage wurde beantwortet und kann sich diese Antwort angucken. Und jeder andere kann diese Antwort auch angucken. Und wer der Meinung ist, das weiß ich besser, der kann dann erweiterte Antwort dazu geben. Fragen werden anonym gestellt. Also man weiß nicht, wer der Fragesteller ist, aber die Antworten sind mit der Kennung aus unserer normalen Mitarbeiterdatenbank versehen. Also man sieht, wer die Antwort gegeben hat. Und jeder kann Antworten bewerten von 1 bis 5 Sterne. Und das ist eigentlich die Qualitätssicherung. Also die mit den 5 Sternen, die werden nachher auch in der Antwortenliste ganz oben gezeigt und die mit dem 1 Stern, die rutschen dann einfach nach unten.
Also heißt, der Fragesteller muss nicht sagen, das ist die richtige Antwort, sondern das ist auch über die Crowd sozusagen. Jeder kann sagen, was aus seiner Sicht auch für die Frage die beste Antwort ist.
Ja, ganz genau. Und es gibt die Möglichkeit noch nicht Antworten, sondern Kommentare zu hinterlegen. Das kann eine Nachfrage sein, wie meinst du das genau? Das kann aber auch eine Antwort kommentieren und ergänzen. Und da sind wir dann eigentlich schon nicht mehr daran, dass Wissen nur irgendwo verschriftlicht abgelegt wird, sondern dass auch ein Reflexionsprozess mit abgebildet werden kann, weil nämlich die Annäherung an die Antwort mit verschriftlicht ist. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Frage habe, die jemand schon gestellt hat früher und die auch schon beantwortet wurde und ich erfasse diese Frage, dann bekomme ich direkt, während ich die Frage erfasse, auch Vorschläge angezeigt von ähnlichen Fragen, die schon gestellt worden sind. Damit verhindern wir natürlich, dass jede Frage zigmal im System ist. Und wenn ich die dann auswähle und die Antworten auswähle, dann kann ich auch diesen Reflexionsprozess, der vielleicht stattgefunden hat in diesem Art Forum, nachvollziehen. Und damit ist es nicht nur Information, die ich mir nehme und die ich dann selber zu Wissen aggregieren muss, sondern ich bekomme eigentlich schon einen Reflexionsprozess gezeigt, wo Wissen spürbarer wird, oder? Ohne dass ich jetzt diesen Prozess dann vielleicht nicht hinkriege, weil mir bestimmte Grundlagen, eine bestimmte Basis fehlt.
Was war denn die erste Frage, die du da gestellt hast?
Ah, wahrscheinlich irgendwas mit SAP, weil wir haben dann, wenn man irgendwas einkaufen muss oder sowas, das ist ja nicht unbedingt selbsterklärend, da irgendwelche Schlüssel oder sowas, die ich da gebraucht habe. Und die Antwort war schon im System, also da musste jetzt keiner dann.
Also du hast die Antwort direkt bekommen, sozusagen.
Ja. Was ich jetzt noch speziell finde in dem System ist, es gibt keine selbsterklärten Experten. Also ich kann nicht sagen, ich bin Experte für E-Learning, sondern ich werde Experte, indem ich Fragen beantworte. Das System erkennt, zu welchen Themen ich Fragen beantworte und dann gibt es bestimmte Stufen, Experte und solche Abstufungen, macht mich dann zum Experten.
Okay, gut, da schließt sich vielleicht gleich so die Frage an, die ich aber einmal noch zurückstelle, nämlich so, wer ist Experte oder nicht? Das könnte ja durchaus so mit Betriebsrat und Personal und so weiter Berührpunkte geben. Vielleicht nochmal zurück zum Ausgangspunkt, der Grund, warum ihr das eingeführt habt. Also was war so der Treiber? War das die IT, die sagt, wir brauchen da was Innovatives oder war das die Unternehmenskommunikation oder von wem ging der Impuls aus, sowas einzuführen?
Das war das Top-Management, das das gewünscht hat und das auch entsprechend durchgedrückt hat. Also das ist ein Top-Down-Approach gewesen grundsätzlich. Vielleicht noch ganz interessant zu der Einführung selber ist ja dann, wenn so eine Lösung verfügbar ist bei 20.000 Mitarbeitenden, das muss man ja erstmal dann auch verbreiten im Unternehmen. Da gab es einige ganz spannende Ansätze. Also zum einen gab es in den Kantinen, gab es dann einen Brain-Smoothie, der zum Essen kostenlos verteilt wurde, wo dann die URL drauf war und auch der Hinweis, hier kannst du dich schlau machen. Aber sehr spannend fand ich eigentlich den Ansatz, dass man Lernende, also Azubis, die heißen Lernende in der Schweiz, dass man die zu Hunderten durchs Unternehmen geschickt hat und die Leute belästigt hat. Persönlich, die haben sich zu denen an den Tisch gesetzt und haben gesagt, hier, hast du irgendeine Frage? Komm, ich zeig dir, wie das geht. Und haben dann mit denen Fragen in Ask the Brain erfasst oder auch gleich Antworten erfasst, wenn es jemand gab, der der Meinung war, ja, da könnte ich jetzt was dazu sagen. Und das hat dazu geführt, dass innerhalb von einem Monat schon 1000 Leute in diesem System aktiv gewesen waren. Und das hat sich zunächst mal linear entwickelt. Also nach 2 Monaten waren es dann tatsächlich 2000, die darauf schon gearbeitet haben. Und unterdessen sind wir, das ist jetzt seit 2,5 Jahren, glaube ich, oder seit 3 Jahren im Betrieb, unterdessen sind es etwa 12.000 aktive Teilnehmer auf diesem
12.000 System. 12.000 von 20.000?
Von 20.000.
Wow. Okay, und als dann quasi die Entscheidung gefallen ist, das einzuführen, also jetzt, wenn ich an Deutschland denke, ich würde mich da in langen Sitzungen mit Betriebsrat und Compliance und IT-Security und so weiter sehen, ist das in Schweiz ein Thema gewesen oder ist das einfach so, wir wollen das jetzt haben und wir machen das und so, ja, eigentlich kein größeres Problem?
Ja, also bei Swisscom gibt es so eine Policy, die heißt, machen wir mal. Auch nicht immer und überall, aber die ist zumindest durchaus präsent und Betriebsräte gibt es in der Schweiz ja nicht so. Gibt es zwar auch, aber die sind nicht sehr mächtig und aus dem Grund gab es solche Hindernisse eigentlich nicht.
Kennst du Fälle von Einsatz von StarMind im deutschsprachigen Raum?
Gibt es, ja. Ich kann jetzt keinen nennen, aber es gibt tatsächlich auch Einsätze im deutschsprachigen Raum. Ich habe das auch schon angesprochen mit StarMind, wie es denn da aussieht mit Betriebsräten, aber man kann da sehr viel anonymisieren mit diesem System und damit eigentlich auch den Bedenken, was Datenschutz und etc. angeht, Sorge tragen.
Ja, das mit diesem Anonym, das hatte ich mir auch notiert. In dem Artikel wird quasi erwähnt, dass das Anonyme gerade zum Start wichtig war, um Hemmschwellen zu verringern. Würdest du sagen, das ist wichtig, dieser Effekt, wenn ich eine Frage stelle in der Organisation, damit oute ich mich ja als Nichtwissender sozusagen. Ist das ein Erfolgsfaktor, es anonym zu machen, was ja schon ein Gegensatz ist zu so Diskussionsforen oder so Dinge, wo typischerweise ja immer der Name mit dabei steht?
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es hilft, mit dem System anzufangen, sich daran zu beteiligen mit Fragen. Aber aus eigener Erfahrung, das spielt irgendwann keine Rolle mehr.
Also es ist eine Anlaufunterstützung quasi, aber wenn man daran gewöhnt ist, dann ist es nicht mehr so wichtig.
Ja, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also im Grunde genommen kann man ja dann auch Kommentare noch hinterlegen und da ist dann der Name durchaus ersichtlich. Also so ganz durchgängig ist diese Anonymität dann nicht mehr, wenn ich jetzt auf eine Antwort oder auf einen anderen Kommentar mit einem Kommentar noch antworte und daraus klar wird, dass ich der Fragestellende bin.
Jetzt habe ich eine Frage noch. Danach würde ich sagen, öffnen wir mal den heißen Stuhl. Also wer dann eine Frage hat, kann sich schon mal vorbereiten, aufzustehen, zu uns zu kommen. Jetzt im Knowledge Camp ist ein paar Mal schon dieses Thema Erfolgsmessung gefallen. In dem Artikel steht ein bisschen was dazu drin. Zum Beispiel wird da genannt, dass 75% der Antworten, die da kommen, von den Fragestellern als entweder wirklich hilfreich oder vollständig bewertet werden, was so ein Indikator ist dafür, dass es funktioniert erstmal. Und es wird genannt, dass nach Schätzungen von Swisscom bereits nach einem Jahr 5 Millionen Franken gespart worden sind damit. Kannst du da zu diesem, also so zu diesem ROI, Return on Investment, was bringt es, bisschen was erzählen, wie das bei euch war?
Ja, also das spielte so vordergründig keine Rolle, also der wirkliche ROI. Es ging tatsächlich mehr darum, zeitnah Antworten auf Fragen zu finden. In der Regel, also 50% der Fragen sind innerhalb von 45 Minuten beantwortet im System. Das heißt jetzt noch nicht, dass sie das Problem lösen, aber sie sind dann möglicherweise ein Schritt, um dieses Problem anders anfassen zu können oder überhaupt anfassen zu können. Und das war eigentlich, ja, das kann man natürlich monetarisieren und sagen, ah, okay, das hat er jetzt also statt, dass er eine Woche, weiß ich nicht, sucht oder nichts machen kann, hat er innerhalb von 45 Minuten in der Hälfte der Fälle seine Hilfe bekommen. Und solche Zahlen machen sich natürlich immer ganz gut, wenn man dann sagt, oh, da haben wir jetzt, also wenn man das mal umrechnet, so und so viel Geld mitgespart. Aber der Nutzen ist eigentlich mehr der qualitative Nutzen. Also seine Arbeit besser machen zu können mit der Farmintelligenz, die da im Unternehmen unterwegs ist.
Und das heißt, ihr habt jetzt auch kein Ziel, so und so viel Geld damit einzusparen, sondern ihr hättet es auch gemacht, wenn dieses Monetäre überhaupt nicht messbar gewesen wäre.
Ich glaube, nachdem man gespürt hat, welchen Nutzen man davon hat, spielt das Monetäre nicht mehr so die Rolle.
Ja, okay, schön. Dann schaue ich mal in die Runde, wer Lust hat, mit reinzuschlüpfen. Wir müssen dann nur den einen Platz, oder warte mal, das Kabel könnte sogar lang genug sein. Du warst ja vorher schon dabei, weißt, wie es geht.
Hallo, mein Name ist Beate Weibe-Pflanz. Ich bin selbstständige Beraterin im Bereich Knowledge Management. Und genau die Fragen, die Swisscom umtreibt, das erlebe ich, oder die Antworten, die ihr schon gefunden habt, das erlebe ich oftmals als große Hürde. Ich möchte gerne nochmal auf die Frage zu tatsächlich KPIs, Return on Investment zurückkommen. Gibt es irgendwelche Erfahrungen jetzt von euch beiden oder auch in der größeren Runde, wie tatsächlich Unternehmen Erfolgskriterien festlegen und wie die dann nachher auch nachzuhalten sind? Du hattest ja das schöne Beispiel gebracht, dass die Nutzerschaft enorm angewachsen ist. Das könnte ja ein KPI sein, dass man sagt, bislang sehr eingeschränkt, wir haben das und das Ziel. Gibt es andere Ideen?
Ich schaue es mal zu dir.
Also Nicht wirklich. Also eigentlich ist das Interessante wirklich die Menge auch der Fragen, die im System unterdessen schon sind. Auch zu identifizieren, welche Themen sind denn das, die da eine Rolle spielen. Also für uns in L&D ist das beispielsweise auch noch interessant zu sehen, wo gibt es denn offensichtlich Lücken, Wissenslücken im Unternehmen, weil das sind dann die Punkte, die sehr häufig in Fragen auftauchen. Also es gibt dann so eine grafische Darstellung, so ein Fragenrad nachher, wo man auch Abhängigkeiten zwischen einzelnen Tags oder Kategorien identifizieren kann. Und für uns ist das auch jetzt noch sehr interessant zu sehen, in welchen Bereichen scheint denn offensichtlich großer Bedarf zu sein.
Habt ihr denn in all euren Funktionen auch Experten jetzt identifizieren können oder stellt man auch fest, dass es Experten-Gaps gibt?
Nee, wir haben eigentlich zu den Bereichen, die drin sind und die Fragen beantwortet werden, und es werden weit über 90% aller Fragen beantwortet. Es gibt immer welche, wo sich keiner findet. Haben wir dann Experten? Also das sind ja dann die, die eine Antwort zufriedenstellend beantwortet haben. Und ich kann auch nach Text suchen im System und bekomme dann die Person geratet, angezeigt, die Experte sind oder sich als Experte dazu etabliert haben.
Ich habe eine andere Erfahrung mit meinem letzten Arbeitgeber, Großkonzern. Da wurde tatsächlich, das ist vorhin schon mal angeklungen, der Experte vordefiniert qua Rolle. Ja, ja, klar. Ja, ja. Gibt es irgendwelche Ideen, welches System besser arbeitet?
Also wenn man mal so ins Internet schaut, in die ganze Open-Source-Landschaft, Open-Source-Projekte zum Beispiel, gibt es Konzepte Ground Leaders. Also das heißt sozusagen, ich habe Leute, die haben Leadership in irgendeiner Thematik und die erwerben sie sich über ein Prinzip, nennt sich Meritokratie. Also das heißt, derjenige hat das Sagen, der das beste Wissen zu dem Thema hat, kann man sagen. Und das ist vor allen Dingen temporär. In dem Moment, wo ich halt in Organisationsformen so Senioritätsprinzipien habe, also einer ist 30 Jahre irgendwie dabei, dann klettere ich so die Leiter immer weiter nach oben. Es gibt so das Peter-Prinzip, da steige ich dann auf bis zur Stufe meiner eigenen Unfähigkeit. Aber es ist halt immer, der Rückschritt ist immer mit Gesichtsverlust verbunden. Während in einem Open-Source-Projekt kann es durchaus sein, ich bin 2 Jahre in einem Projekt, wo ich absoluter Fachmann in Bezug auf eine Technologie bin und dann bin ich da vielleicht der Lead. Und das nächste Projekt, was kommt, da weiß ich so ein bisschen was drüber, das ist aber jemand anderes. Und dann kann ich quasi rekonfigurieren. Das ist so ein bisschen was gestern mal ein bisschen über Holacracy und so gesprochen, dieses agile Rekonfigurieren von Organisationsstrukturen. Das haben wir halt in den meisten Unternehmen nicht, sondern es geht hoch, up or out, sagt man, ne? Es geht hoch oder raus, aber halt nicht mehr runter.
Also die Vordefinition hat ja eigentlich auch das Problem, wenn jemand einen Jobwechsel macht, er nimmt ja das Wissen mit, dann wäre er ja qua Definition gar nicht mehr Experte, ist es aber eigentlich ja natürlich noch.
Also ich habe 2 Anmerkungen noch zu diesem Thema Erfolgsmessung. Das eine ist, man geht im Wissensmanagement eigentlich seit 20 Jahren mit so einem, oder diese Erfolgsmessungsgeschichte wird aus so einer Controller-Perspektive immer gesehen. Und man hat immer dieses ROI, Return on Invest. Ich investiere 100 Euro, was kriege ich raus? Wenn ich in so einer Situation bin, sage ich eigentlich immer gern so, was ist der RONI, also was ist der Risk of not investing? Ja, und das ist eher eine Mentalität von einem Risikomanager. Zum Beispiel. Also zu sagen, wenn wir heute nicht in zeitgemäße Infrastruktur investieren, kriegen wir 5 Jahre von heute überhaupt noch die Mitarbeiter, die wir brauchen. Und dann wird es auf einmal nicht zu einem Ausgabethema, sondern es wird zu einem Investitionsthema in die Zukunft. Und als zweiter Hinweis noch, der Manfred Langen, der hat ein recht schönes Paper mal geschrieben zu Social Collaboration Metrics. Da geht es eben genau um diese Erfolgsmessung und meistens die Modelle, die man hat, sind immer so Pyramidenmodelle, wo ich quasi mal unten anfange mit so quantitativen Zahlen, also wenn ich jetzt so einen Marktplatz habe und keiner stellt eine Frage, weiß ich, da passiert sicher nicht viel. Wenn da keiner eine Antwort gibt, kann ich auch schon sagen, da passiert nicht viel. Ne? Wenn jemand eine Antwort gibt, aber ich keinen Mechanismus habe, zu sagen, ist die richtig oder nicht, ist schwierig. Und so geht halt diese Pyramiden, gehen so von unten nach oben und oben wäre ich dann eigentlich immer qualitativ, wo ich sagen muss, was für ein Ziel verfolge ich eigentlich, da muss ich dann Leute befragen und an ganz wenig Stellen kriege ich das dann mal so in Euro. Ne? Und in dem Paper von Manfred, da ist bei Siemens dieser Urgent Request Prozess beschrieben, wo die das auch so machen. Da muss ich zusätzlich zu jeder Frage noch abschätzen, was spart sich Siemens, wenn die Frage beantwortet ist, und zwar in so einem ganz groben Raster, 0 bis 1000, 1000 bis 10.000, 10.000 bis 100.000. Da kommt raus, habe ich jetzt vorher mal geguckt, die schätzen, dass sie in 3 Jahren 100 Millionen Euro einsparen. Und das, wenn man dann wieder vergleicht mit dem Betrieb der Plattform, da ist allein der ROI für diese eine Funktion, Urgent Request, schon so groß, dass jeder glaubt, dass alles, was zusätzlich noch rund um diese Plattform passiert, sich auf jeden Fall lohnt.
Habt ihr denn eine Wissensbilanz bei Swisscom, wo ihr solche immaterielle Erfolgsfaktoren auch mit abbildet? Mhm. Das wäre ja jetzt auch nochmal, um das einfach zu erfassen und auch greifbarer zu machen.
Ja, also wir haben noch Platz nach oben, Entwicklungspotenzial in jeder Hinsicht. Das findet noch nicht statt.
Okay. Mag jemand zweites noch auf dem heißen Stuhl? Ja, gleich nebendran, sehr gut.
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Benjamin Flemich. Ich bin ins Knowledge Management geraten als Bibliothekar. Und als Bibliothekar ist man ja schwer verliebt in Systematiken und Kategorien, Metadaten, alles, was irgendwie hilft, in der großen Informationsflut Sachen wieder aufzufinden. Und Ihr Beispiel klingt ja jetzt sehr nach einem sehr fallbasierten Ansatz, wo ich eine konkrete Frage stellen muss. Wie sehen denn die Lösungen in StarMind aus, wenn ich systematisch irgendwas wiederfinden will? Also klassisches Beispiel Onboarding-Prozess. Jemand hat neu angefangen und will alle Informationen auf einen Blick. Wie funktioniert mein E-Mail-Postfach? Wie das IT-System? Wie ist das in StarMind abgebildet? Oder muss ich immer eine Frage stellen, um da was zu erfahren?
Nee, es reicht auch, wenn ich einfach nur einen Begriff eingebe. Also ich habe die Möglichkeit, wenn ich eine Frage zu stelle, die auch noch zu taggen. Mit Kategorien zu versehen. Aber das ist natürlich jetzt dann schon, da braucht es dann schon gewisse Kompetenzen bei der Erfassung von solchen Problemen, oder? Die natürlich nicht jeder hat. Ne? Also manche stellen einfach ihre Frage und dann war es das. Ne? Aber solche Themen, wenn es darum geht, zu bestimmten Bereichen alles zu finden, was es gibt, also das bilden wir eigentlich über SharePoint ab. Also das ist unser Intranet und alle Informationen, die da drin hinterlegt sind, die sind auch getaggt und kategorisiert.
Und eine zweite Frage, die gleich in dieselbe Richtung geht, wie sähe es denn mit doppelten Fragen aus? Also kommt das vor, dass Sachen immer wieder nachgefragt werden oder wird man dann vom System direkt darauf hingewiesen?
Richtig, also während ich die Frage erfasse, wird im System nach Ähnlichkeiten gesucht, aufgrund von Begriffen, die verwendet werden. Und ich kriege dann alle Fragen vorgeschlagen, die ähnlich im System bereits drin sind. Und dann ist man natürlich angehalten, diese Frage nicht dort zu stellen, was man könnte, sondern erstmal zu gucken, was es denn schon für Antworten zu ähnlichen Fragen gibt. Und da kann man sich dann natürlich noch einklinken und sagen, verstehe ich nicht. Oder noch einen Kommentar dazu geben. Und damit wird es dann auch wieder aktualisiert. Also.
Ich finde, die Frage geht in eine spannende Richtung, weil mich erinnert so ein bisschen an, jetzt wenn man das Community-Management nimmt oder auch so Wiki-Bereich, da gibt es immer so Gardening-Funktionen. Also das heißt, man hat irgendwie Leute, die machen User-Generated Content und man kann vielleicht nicht von jedem erwarten, das schon perfekt zu strukturieren, die richtigen Schlagworte zu vergeben. Das könnte ich sagen, ich erzwinge es irgendwie. Dann kommt aber nicht so viel Content. Genau. Oder ich habe halt sowas wie ein Wiki-Gärtner, ein Community-Gardener, der hinterher vielleicht nochmal drüber geht und sagt, da fehlt noch ein Schlagwort, das ergänze ich. Oder auch, hier kommen viele Fragen, da extrahiere ich jetzt mal eine FAQ, so Onboarding-FAQ zum Beispiel. Ne?
Genau, das ist auch mein Hintergrund. Ich habe ein Wiki aufgesetzt, bin da eher der Gardener und sehr dahinterher, da Schlagworten und Systematiken und alles reinzubringen. Und das war jetzt für mich aber mein interessanter Ansatz, weil es halt sehr viel schneller aus meiner Sicht funktioniert und eine sehr niedrigere Hemmschwelle hat als im Wiki-System. Eben, wo ich diese ganzen Hürden nehmen muss, wo ich vielleicht Angst habe als Neuling, irgendwas einzustellen. Und ich habe jetzt für mich so mitgenommen, dass es sinnvoll ist, beides zu kombinieren offensichtlich. Sie machen das in SharePoint mit StarMind dann im Hintergrund, um sowas abzudecken.
Quasi Balance aus Dokumentation und Kommunikation, kann man sagen. Vielleicht mit dem Vorteil, bei Wiki ist es ja oft so, wenn ich was aufschreibe, ich weiß ja erstmal gar nicht, für wen ich das mache. Während wenn ich eine Frage habe, ist diese What's in it for me Frage eigentlich geklärt, weil wenn mir jemand hilft, ist sofort mir persönlich geholfen.
Also das Problem bei einem Wiki ist auch, gerade bei einer sehr heterogenen Nutzerschaft, die Frage der Suche. Also ja, nach welchem Begriff suche ich denn? Und wenn ich aber eine Frage formulieren kann, dann kann ich das in meiner Sprache machen. Oder? Und dann passt es für mich auf jeden Fall, was ich dann bekomme.
Ein Teilaspekt vielleicht noch aus diesem Artikel, da stand, glaube ich, drin, dass System auf Basis der erkannten Experten abschätzt, wer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Frage beantworten kann und die werden dann sozusagen mit einer Push-E-Mail oder Nachricht benachrichtigt. Stimmt das?
Richtig, also wenn ich als Experte getaggt bin im System zu einem Thema und es kommt eine Frage zu dem Thema und ich gehe ins Intranet, wo wir immer herzlich eingeladen werden, auch ins Intranet zu gehen, dann sehe ich, wie viele Notifications ich da habe. Und wenn da 25 Notifications da sind, dann war ich offensichtlich schon lange nicht mehr bei uns im Intranet.
Und hat man da das Problem, dass wenn ich sozusagen zu vielen Themen Experte bin, weil ich viele Fragen beantwortet habe, was eigentlich erstmal gut ist, ich sozusagen auch mit Informationen überflutet wäre und vielleicht dann sage, oh, dann kann ich meine Arbeit gar nicht mehr machen?
Ja, das gibt's auch. Ja. Also ich bin ja auch nicht gezwungen, Fragen zu beantworten. Es gibt auch mal die Zeiten, wo ich das zeitlich nicht hinkriege. Und es hat ja dann auch zu vielen Themen mehrere als Experten identifizierte Mitarbeitende, die sich das dann vielleicht auch irgendwie teilen.
Ist aber kein Problem jetzt bei euch? Also, dass jemand sich beschwert, er wird jetzt gespammt durch das System oder bekommt zu viele E-Mails?
Nee, also ein Problem ist eher noch bei manchen Teamleitern, die dann sehen, wie viele Fragen so der eine Kollege beantwortet und die dann allen Ernstes fragen, hast du nichts zu tun?
Ja, das gab es bei Wiki auch, Okay, haben wir noch jemanden? Mag noch jemand auf den heißen Stuhl?
Ja, Steffen Oberstein, Redaktionsleiter communityofknowledge.de. Heißt jetzt richtig verstanden, die Experten werden also über ein Mailsystem oder ähnliches dann informiert jeweils immer? Oder also wie erfahren denn jetzt die Leute, die antworten können, davon, dass es eine Frage gibt, die sie beantworten können an der Stelle?
Eben, wenn sie im Intranet sind, dann haben sie gleich oben einen roten Button da drauf, sehen Sie, wie viele Notifications haben Sie, also wie viele offene Fragen sind im System.
Über das gesamte Unternehmen oder wie, für alle 20.000?
Nee, für die das System nur der Meinung ist, dass sie es beantworten können.
Also okay, also es findet schon eine Vorauswahl erstmal statt und dann, ich muss aktiv ins System rein und dann sehe ich praktisch,
richtig,
dass es gibt keine Push-Nachrichten, sondern dass ich dann auch das so
mitbekomme. Also es landet nicht in der E-Mail-Inbox?
Nein, also, okay. E-Mail ist gar nicht involviert dabei.
Da, der Peter.
Ja, hallo, Peter heiße ich. Ich habe eine Frage bezüglich der Analysemöglichkeiten, die diese Softwareanwendung bereitstellt in Bezug auf, wo gibt es Wissenslücken, wo gibt es Häufungen etc., wenn du das noch ein bisschen ausführen könntest.
Ja, also es gibt die Möglichkeit, sich in einem Dashboard anzeigen zu lassen, mit welchen Begriffen die meisten Fragen verknüpft sind oder welche Begriffe wie viele Fragen mit sich bringen. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, über die Häufung hier zu identifizieren, zu welchen Themen gibt es offensichtlichen Bedarf im Unternehmen. Und kann das natürlich beispielsweise auch dann in einem Wiki oder im Intranet, könnte ich das dann theoretisch nutzen, um dazu vielleicht ein bisschen mehr beizutragen. Also wir von L&D überlegen uns dann, ob wir dazu vielleicht mal irgendeine Basisschulung oder sowas auflegen.
Gibt es ein Beispiel dazu, weil Begriff ist noch abstrakt und gibt ja Hierarchien und
ja, also Screencast ist ein Thema, was sehr häufig auftaucht. Wie mache ich denn einen Screencast?
Ein Begriff auftaucht, heißt dann, viele Leute stellen eine Frage und da verschlagworten die mit Screencast und so ähnlich wie früher mit diesen Tech Clouds wird dann irgendwo Screencast groß in dem Dashboard?
Ja, nein, ja. Also es reicht eigentlich schon, wenn das Wort Screencast in der Frage drin steht.
Okay.
Also ja. Das reicht schon, um den Begriff dann zu identifizieren.
Also das hört sich sehr operativ an. Jetzt an Fragen, an Hilfen, die Mitarbeiter da möchten. Wie ist es mit Dingen nach dem Motto, wo will die Swisscom in 5 Jahren stehen? Solche Fragen.
In unserem Intranet, das auch als Kommunikationskanal genutzt wird, werden solche Fragen beantwortet, bevor sie jemand stellt. Aber das ist schon mal ein interessanter Ansatz. Also sehr lebendig wird es in Ask the Brain, wenn es Informationen gibt, dass bestimmte Fringe Benefits, also Zusatzleistungen, gekürzt werden oder reduziert werden, dann geht da richtig, richtig die Post ab.
Mhm. Ja. Und das, was man aus Social Media kennt, so sogenannte Shitstorms, gab es die auch mal, wo es so ein bisschen überbordend wurde und wo man moderierend vielleicht eingreifen musste?
Also das gibt es eigentlich in den Feeds, also das Intranet auf SharePoint, das bietet ja die Möglichkeit, in Feeds reinzuschreiben. Und wenn dann dieser Artikel im Intranet läuft, wo ich dann Kommentare drunter schreibe, da gibt es dann schon mal solche Phänomene, ja.
Wo sind die Grenzen dieser Anwendung?
Naja, also wir haben eben schon den Begriff Wiki ins Spiel gebracht. Das dann wirklich zu strukturieren und jemand, der sagt, ich möchte mich jetzt grundsätzlich mit diesem Thema beschäftigen, dem bietet das dann eigentlich zu fragmentierte Informationen. Also wenn ich jetzt alle Fragen zu einem Begriff mir anschaue, da muss ich mir daraus pflücken und mir das Gesamtbild selber konstruieren. Das ist sicherlich eine Schwäche und dafür ist Ask the Brain auch nicht gedacht. Also das ist wirklich ich nenne es mal Wissensflussmanagement, wo es darum geht, ich habe eine konkrete Frage zu einem konkreten Thema und ich bekomme aber jetzt nicht nur einen Brocken Informationen dazu, sondern ich kann eben auch diesen Reflexionsprozess damit abbilden. Also das hat schon so auch so eine gewisse Forums-Charakteristik. Und die würde ich grundsätzlich sehr gerne auch ein bisschen verstärken, dass man eigentlich daraus dann auch Communities of Practice oder Communities of Interest ableiten könnte, die sich dann auch permanent zu einem Thema austauschen.
Und vielleicht meine letzte Frage ist, wenn man jetzt festgestellt hat, da gibt es viel Bedarf, dann war eben in dem Beispiel die Antwort, es geht in Richtung eine Schulung. Gibt es da andere Möglichkeiten, wie sozusagen sich aus dem StarMind-Content sich sozusagen Folgeaktivitäten oder im Sinne von Wiki-Pages oder zusätzliche Informationen oder ist das noch nicht so abhängig von den konkreten Punkten, die da so aufpoppen?
Also es gibt durchaus Unternehmensbereiche, die solche Punkte aufgreifen und daraus dann auch ihre Aufgaben modifizieren oder anpassen. Mhm. Also wir haben einen Bereich, der ein interner Bereich, WorkSmart, der sich viel mit Arbeitsmethodik beschäftigt. Und die greifen sehr viel auf an solchen Themen und setzen das dann in ihren Arbeitskontext um. Mhm. Aber das kann man jetzt nicht für alle Bereiche so sagen. Mhm. Also.
Vielleicht noch eine egoistische Abschlussfrage. Könnte ich das auch nutzen, um meine Studenten sozusagen Prüfungsaufgaben zu stellen und dann zu schauen, wer die besten Antworten liefert und sie untereinander dann auch das Bewerten machen lassen, sodass ich dann sozusagen nur noch die Abschlussnote aus dem Mittelwert rausfällt dann bei euch.
Ich glaube, da gäbe es billigere Lösungen.
Dankeschön.
Vielleicht dieser Punkt nochmal mit Dokumentation. Also man neigt dann dazu, wenn man sowas hat, immer in so einer idealen Welt zu denken, dass sozusagen diese Fragen dann auch gleich strukturiert und dokumentiert und so weiter sind. Im Prinzip, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist das ja, was man da tut, wenn man es jetzt vergleicht mit, wo stelle ich die Frage sonst? Die stelle ich vielleicht in einem Büro, wo ich sitze, mit 5 anderen Leuten. Und die Chance ist, dass die 5 Leute antworten können. Und jetzt habe ich sozusagen die Chance, es können nicht 5 antworten, sondern 20.000 minus 1. Und gleichzeitig wird es als Frage auch noch dokumentiert und alle anderen können das im Nachgang durch die Suchmaschine suchen. Und das ist ja ein Riesenhub im Vergleich zu, ich frage einfach nur mein persönliches Netzwerk im physischen Raum. Und ich denke, das darf man nicht unterschätzen, dass einfach da schon sehr, sehr viel Positives drinsteckt. Wenn auch natürlich im Moment technologisch. Die Siemens experimentiert, glaube ich, gerade mit Lithium. Da gibt es so ein Themenfeld Smart FAQ, wo man quasi versucht, auf Basis von so Frage-Antwort-Sachen FAQs automatisiert abzuleiten. Also wo man sozusagen zumindest mal einen Vorschlag für eine FAQ bekommt, weil das System natürlich monitoren kann, wenn zu bestimmten Themen öfter Fragen kommen. Mhm. Und dann sagt man, wenn einer eine Frage eingibt zum Thema und da kommt das Schlagwort Screencast vor, biete ich erstmal rechts am Rand oder so eine Screencasting-FAQ an. Derjenige dann die Frage trotzdem stellt oder da liest, ist nochmal was anderes. Ne? Man liest ja bekanntlicherweise immer Anleitungen und so weiter nicht so gern, sondern fragt der Leute. Okay, wir haben ein paar Minuten noch Zeit. Mag noch jemand mit reinschlüpfen? Keine mehr? Alle Fragen beantwortet? Ah, warte, den brauchst du.
Hi, ich bin Max Schwarz, Personalberater. Mich interessiert nochmal mehr so dieses Orchester der Tools, die ihr verwendet. Ja? Also wir hatten jetzt gesprochen über Ask a Brain, StarMind und dann Wikis, Diskussionsforen, der Begriff fiel. Also mich ist ja nochmal was ganz anderes, ne? Dass man einfach sagt, können jetzt Sachen sein, die jetzt jobspezifisch sind, sowas wie welche Herstellungsmethodik sollten wir für dieses oder jenes Produkt verwenden oder auch, wo sollen wir die Weihnachtsfeier machen oder vielleicht auch noch andere Tools, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Also welche Tools so IT-mäßig verwendet ihr?
Ja, also viele hundert, kann man sich vorstellen. aber zentral ist SharePoint als Arbeitswerkzeug. Das ist auch gewünscht und das ist auch ein Bereich von WorkSmart, dass man keine Mails mehr verschickt. Wir wissen, da stirbt das Wissen in der Mail, sondern dass man im Grunde genommen Informationen, die man teilen möchte, auch auf dem Collaboration Workspace ablegt. Ich kann für Projekte, für Themen, kann ich eigene Workspaces einrichten. Die kann ich öffentlich oder nicht öffentlich gestalten, wobei zunächst mal alles grundsätzlich öffentlich ist, was man anlegt. Und darin findet schon viel an Forenaktivitäten statt. Also das heißt, der Austausch zwischen verschiedenen, auch physikalischen Orten in der Schweiz, findet dann sehr stark darauf statt. Und ein weiteres Tool, das kollaborativ sehr stark eingesetzt wird, ist Skype for Business. Also wenn man zusammen an einem Dokument arbeitet mit Screensharing oder wenn man sich austauscht oder trifft zu einer Besprechung, dann passiert das häufig dann mit diesem Werkzeug.
Gut, dann würde ich sagen, biegen wir so langsam mal auf die Zielgerade ein. Vielleicht noch kurz als Hinweis für die, die jetzt den Podcast dann im Nachgang nachhören wollen. Der wird erscheinen im sogenannten Management 2.0 Podcast. Da kommt ihr auf zwei Wegen hin. Entweder auf cognion.de/mgmt2.0, ein Hashtag sozusagen. Oder aber ihr nehmt auf eurem Smartphone einen sogenannten Podcatcher, also eine App, mit der man Podcasts abonniert. Wer ein iPhone hat, ist es einfach die Podcasts-App, die ist vorinstalliert. Wenn ihr Android habt, könnt ihr euch sowas installieren wie AntennaPod oder so. Das ist ein ganz guter Client. Und dort einfach nach Management 2.0 Podcast suchen und dann auf den Abonnier-Knopf drücken und dann wird der wahrscheinlich so, hoffentlich wenn ich scharf, am Freitag aller spätestens dann da sein, dann kann man sich den anhören. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr in der Session dabei wart und zum Abschluss geben wir auch dem Martin nochmal einen kleinen Applaus dafür, dass er uns Rede und Antwort gestanden hat. Ja, danke.